Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 26. Mai, und dieser kleine Guten Morgen Podcast ist ein bisschen anders als die normalen Morgen Podcaste. Ich will euch nur kurz von einer Begegnung berichten und euch auch an dieser für mich wirklich sehr wichtigen Begegnung teilhaben lassen. Ich war in Dortmund, dort fand der Wagner-Kosmos statt. Unter anderem gab es Podiumsdiskussionen. Eine habe ich geleitet, auch mit Tobias Kratzer. Den habe ich mir danach auch zum Interview gekrallt. Und ihr werdet im Laufe der Woche noch hören, was er über Regietheater in unserer Zeit, aber auch über die Visionen für sein Opernhaus in Hamburg zu sagen hat. Aber an den Abenden stand der Ring des Nibelungen in der Regie von Peter Konvitschny auf dem Programm. So, und Peter Konvitschny ist für mich nicht irgendein Regisseur, sondern Peter Konvitschny ist für mich tatsächlich meine Opernerweckung. Peter Konvitschny hat mir eigentlich gezeigt, dass Oper immer im Jetzt stehen muss, und was hat er mich begeistert. Der Lohengrin in Hamburg 1998. Wir erinnern uns an die Schulklasse, die dort gesessen hat. Vor allen Dingen die Götterdämmerung an der Staatsoper in Stuttgart im Jahre 2000. Ich war noch Student und habe da mir die Lunge aus dem Körper gebrüllt, weil da war endlich jemand, der Oper so verstanden hat, wie ich das auch getan habe. Ja, die legendären Aufführungen, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Die Tschadersfürstin in den Schützengräben des Weltkrieges in Dresden damals. Und dann natürlich die großartigen Meistersinger von Nürnberg mit der Festwiese, die größer war als alle Meister. Also das war sehr lustig, das war sehr klug, das war sehr modern, das war sehr politisch. Ich habe Peter Konvitschny dann immer wieder begleitet, war manchmal auch enttäuscht natürlich von seiner Arbeit, habe gedacht, hey, bleibst du da gerade stehen, während sich die Welt weiter dreht? Aber ich habe mich halt immer an ihm abgearbeitet. So, und nun stand dieser Peter Konvitschny da allein an der Theke in Dortmund, in der Theatertheke. Und da habe ich gedacht, sprichst du ihn doch mal an und fragst, ob wir uns nicht kurz unterhalten können. Peter Konvitschny ist mit Sicherheit kein Mann der großen Worte. Er ist gerade 80 Jahre alt geworden. Das, was er zu sagen hat, das stellt er auf die Bühne. Ich möchte euch trotzdem teilhaben lassen an unserem kurzen Gespräch über den Wandel der Systeme und den Wandel der Regiearbeit und natürlich über das große Thema, was ist denn da am Ende los? Also, ich bin auf Peter Konvitschny zugegangen, habe ihm das Mikrofon angeheftet. Ja, und dann?
Und dann geht das schon los.
Wenn Sie jetzt so in diese Welt gucken, diese verrückte Welt mit Donald Trump, mit irgendwelchen Zöllen, die neu gemacht werden, mit irgendwelchen verrückten Politikerinnen und Politikern, sind das inzwischen die besseren Künstler, und hat die Oper, hat ein Regisseur dem überhaupt noch was entgegenzusetzen? Sind die nicht viel bessere Schauspieler als das, was sie sich jemals ausdenken können?
Nein. Das sind meiner Meinung nach Idioten, die nicht wissen, was sie tun. Und man durchschaut ja diese, sind ja gar keine Rollen.
Also, was ist das? Ist das eine Inszenierung? Ist das eine...
Naja,
das ist schon eine Wirklichkeit, hat ja eine Auswirkung auch, ne?
Naja, das stimmt. Das ist furchtbar. Mhm. Ja, das sind schon, wie sagt man da, Rollenbücher, ja. Mhm. Aber das wird nicht vor der Öffentlichkeit gespielt. Mhm. Das
sind die Regisseure im Hintergrund,
ja,
quasi.
Genau.
Ja. Wenn wir jetzt auf Ihr Leben auch zurückgucken, haben Sie in unterschiedlichen Systemen ja gelebt. Ja? Ist es eigentlich eine Bedeutung, also wir haben jetzt über die Realität von Trump geredet, hat es eine Bedeutung für Sie, in welchem System Sie Theater machen?
Ja. Also bei uns... Ich komme ja aus dem Osten.
Ja, bei uns ist auch noch schön, immer noch uns, ja.
Ja, immer noch.
Ja.
Brecht ist in die DDR zurückgekommen, nicht nach Westdeutschland. Mhm. Felsenstein ist in Ost-Berlin gewesen, hat in West-Berlin seine Wohnung, also auch jedenfalls. Ruth Berghaus ist ja groß geworden, ganz schwierig. Die hatte ja Choreografien am Anfang, die alle verboten wurden. Mhm. Und Heiner Müller das Gleiche. Das heißt, dass man auf jeden Fall, wenn man also ernsthaft arbeiten wollte, also dieses Thema also thematisieren musste. Mhm. Und das Thema war, dass der Sozialismus unserer Meinung nach nicht siegen konnte, wenn diese idiotischen Funktionäre immer Angst hatten, dass hier was gegen den Staat gemacht wurde. Mhm. Während unsere Arbeit dialektisch war und dafür gesorgt hat, dass der Sozialismus siegt.
Das heißt, Sie haben sich sozusagen als Unterstützer dieses Staates gefühlt, aber mussten etwas kompensieren, was die Führung nicht hatte?
So ist es. Also, genau.
Und Sie hatten auch Humor. Das ist ja auch was ganz Gefährliches damals gewesen, oder?
Für Funktionäre?
Ja.
weil Dummheit und Humor schließt sich aus. Ja. Aber das war gefährlich.
Ja.
Humor
ja.
war gefährlich, ja. staatsgefährdend.
Ja. Ja. Ja.
Und jetzt im Westen spielt das keine Rolle mehr.
Mhm. Denkt man ja, das ist eine große Freiheit, ist es ja auch. Ja. Und, aber Sie müssen diese Freiheit dann ja mit neuen Mitteln besetzen irgendwie, weil plötzlich ist alles erlaubt. Das ist ja für die Kunst auch eine Herausforderung, wenn man plötzlich alles darf, oder?
Naja, das glaube ich eben nicht. Alles geht nicht. Ja. Also das ist ja auch ein falscher Begriff von Freiheit, dass ich jetzt alles tun darf. In mir sind diese Codes so gefestigt, dass ich einfach nach wie vor so arbeite.
Sie sind ja auch noch zu verstehen, lustigerweise. Also Sie sind ja auch nach der Wende, nach der Öffnung, gibt es diese Codes ja noch. Ja? Also die sind ja nicht weg, lustigerweise, oder?
Ja, aber sie sind nicht gern gesehen, auch von oben.
Mhm. Und wer ist jetzt das Oben?
Das Oben ist eine Politik und ein Weltverständnis, was eben alles... Wir wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Wirtschaft und so viele Milliardäre, also das ist, die gehen natürlich auch nie ins Theater.
Ja.
Also die werden nie auch Notiz nehmen von dem Menschlichen, was in meinem Theater also statt hat. Ja, also das Menschliche ist, dass ich eben unter anderem keine Figur ausliefere, dem Spott oder dem...
So wie Mozart, der liebt alle Figuren, die er eigentlich hat.
Ja, ja. So ist das. Also der Verbrecher ist eben auch ein Mensch. Und ich muss nicht zeigen, wie schlimm ein Verbrecher ist, sondern warum der zum Verbrecher geworden ist.
Das ist ja schon ein großer Schritt. Und das wollen viele auch gar nicht wissen, oder? Also das sind wir in einer Welt, in der, wie Sie auch schon sagen, Politik, Wirtschaft, was früher war ja noch Oper irgendwie wenigstens so ein Treffpunkt für Gesellschaft. Aber das gibt ja, selbst das funktioniert ja schon nicht mehr. Also für wen machen wir den ganzen Kram denn eigentlich noch? Für uns, die es eh schon wissen? Also ist das eigentlich Onanie, die wir da betreiben?
Nee, Onanie ist das nicht. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar andere, leider wirklich wenig, die interessiert das. Und sozusagen die Medien sorgen auch dafür, dass immer weniger das verstehen.
Und die Schule ja auch, ne? Also es gibt ja kaum noch, auch Musikunterricht fällt aus und all sowas, ja? Also da, wo die Codes auch verschwinden, von denen Sie gesagt haben, ich lebe mit diesen Codes. Wenn eine neue Generation die nicht mehr kennt, dann ist man aufgeschmissen, oder?
Ja, Sie sagen es, ja. Und wenn jetzt, wie gestern und vorgestern, also so ein Jubel ist, das sind dann die wenigen, die das verstehen und die das auch empfinden als Gott sei Dank, sagt das noch mal jemand, ja, mit den Mitteln unserer Tradition, ja. Also wir sind aufgehoben auch in der Tradition, ja. Und dazu brüllen nur auch noch Leute, die, für die das Mode ist jetzt. Also das sind nicht alles richtige Kameraden. Also.
Ja, der Skandal ist zur Mode geworden. Ne?
Genau.
Aber lassen Sie das zum Schluss nochmal. Also ich habe jetzt festgestellt, Sie sagen, okay, ich habe noch meine alten Codes, die funktionierten auch noch in der neuen Welt. Ich merke, die Leute, die es verstehen, werden kleiner, aber sie sind umso dankbarer, dass es passiert. Glauben Sie, dass man vielleicht auch kurz nochmal ändern kann? Also, dass wir vielleicht ganz andere Zugriffe in dieser Gesellschaft brauchen? Dass das Theater vielleicht gerade gar nicht die Kraft hat, die es bräuchte, sondern dass wir wieder real revolutionär werden wollen müssen? Dass wir wieder auf die Straße gehen müssen? Also sowas wie die junge Generation, Fridays for Future oder sowas, die sind ja gar nicht mehr im Theater. Die machen ihre Proteste, das, was sie früher im Theater gemacht haben und auch heute noch machen, machen die auf der Straße. Glauben Sie, dass es jetzt vielleicht auch die Zeit ist zu sagen, lassen wir mal das Theater hinter uns und müssen uns unserer realpolitischen Verantwortung wieder bewusst werden? Sie sind der Bühnenrevolutionär, ne?
Ja. Also das Proletariat, ja, das war ja in Halle zum Beispiel, ja, am Anfang, die ersten Jahre, sind die tatsächlich in diese ganzen Händel-Inszenierungen gegangen. Ja. Und als der Staat sich aus der Verantwortung gezogen hat, ja, und dann ist ja alles aufgeweicht. Und da sind die dann auch, da haben die die Karten gekauft, aber die sind nicht mehr reingegangen. Ja, und nun gibt es aber das Präkariat. Und da bilden sich möglicherweise neue Formen. Das Proletariat gibt es eigentlich nicht mehr. Ja.
Auch eine ernüchternde Erkenntnis eigentlich,
ja,
oder?
Ja.
Und wie sehen Sie das in der Theaterlandschaft? Sie haben es eben schon gesagt, Sie waren in Halle, Sie waren in Leipzig, Ihr Vater war in Leipzig, Sie sind da aufgewachsen, Sie haben dann in Stuttgart diese ganzen großen Sachen gemacht, Sie haben so viel Theater mitgekriegt. Wenn Sie heute zum Beispiel auf Ihr altes, gutes Leipzig zurückgucken, ich glaube, da wird gerade ein neuer Intendant gesucht, verfolgen Sie sowas noch oder sagen Sie, nee, also da bin ich raus aus dieser ganzen Nummer? Also
nee, das verfolge ich schon noch, aber sozusagen, wie heißt das, wenn ein Bauer an dem anderen vorbeizieht?
En passant.
Sowas, ja.
Okay. Also sie juckt es nicht mehr so wirklich.
Nee.
Weil es ist ja auch ein Ringen darum, schon welche Bedeutung noch Theater in der Öffentlichkeit haben. Ne? Und auch da.
Es ist ja für mich existenziell, also auch zu arbeiten. Das ist wirklich mein Leben. Also das, wahrscheinlich habe ich das auch übernommen von der Berghaus und von den Leuten. Ich hatte ja Glück. Das ist Lebens, gehört wirklich zu meinem Leben und macht mein Leben einfacher.
Sie haben es gestern gesagt in der Podiumsdiskussion, dass auf der Intensivstation irgendwann sieht man nur noch diese flache Linie, aber wenn es hochgeht, ist es auch Humor. Also wenn man Humor hat, atmet man noch, lebt man noch. Haben Sie Angst vor dieser flachen Linie oder?
Naja, habe ich Angst vor dem Tod. Und da würde ich schon sagen, das gefällt mir nicht. Und wenn der Arzt dann sagt, naja, also da müssen wir mal hier noch ein paar Sachen, also Operation oder Pipapu. Nee, das gefällt mir nicht, ja. Und dass dann irgendwann wirklich der letzte Atem, das
Kapitel geschlossen wird, ist nicht gut.
Ich weiß nicht, also das geht doch jedem so.
Das geht jedem so, denke ich auch. Deshalb ist ja auch die Kunst, ich glaube in Wien sagt man, dass solange man Musik macht, kann man nicht sterben. Ja? Und solange man Kunst macht wahrscheinlich, deshalb sind sie auch immer noch rege wahrscheinlich.
Ja, da gab es einen Regisseur, der ist vor 5, 6 Jahren gestorben, hat am Ende noch am BE was gemacht, mit über 90. Und der hat eine Wohnung bekommen, direkt am Schiffbauerdamm, damit er jeden Tag nur einen ganz kleinen Weg hatte. Und dann haben sie ihm ein Kabel gelegt, wo die Proben gefilmt wurden. Und er war
in dem
Zimmer. Ja, und dann ist er gestorben irgendwann. Ja,
und das wäre ihr Ideal, noch so am Ende so per Fernsteuerung die Bühne, die Strippen ziehen.
Nee, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, wie es ohne das gehen sollte, wenn das alles ohne mich dann weiterläuft.
Ich berichte Ihnen dann, wenn ich dann auch dazu komme, okay? Dann sehen wir uns irgendwo wieder und dann sage ich Ihnen, das lief alles aus dem Ruder, als Sie dann nicht mehr da waren. Deshalb bleiben Sie einfach noch ein bisschen da, okay? Okay, Herr Konvitschny, vielen, vielen herzlichen Dank und toi, 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 arbeiten Sie weiter. Ja, hoffen wir, dass er noch lange weiterarbeitet. Peter Konvitschny war das am Montagmorgen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaut mal vorbei bei uns auf der Seite bei backstageclassical.com. Ihr könnt den Podcast natürlich auch abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Einfach einen Klick machen, dann werdet ihr an jede neue Folge erinnert. Wie gesagt, das nächste Gespräch ist spannend mit Tobias Kratzer über die Bedeutung der Oper in unseren verrückten Zeiten, aber auch über seine Vision für das Opernhaus in Hamburg. Alles Aktuelle findet ihr auf www.backstageclassical.com. Folgt uns bei Instagram, bei Blue Sky oder bei Facebook. Ich freue mich auf euch. Haltet die Ohren steif. Bis dann.